Das Hohelied heißt hebräisch Sir HaSirim, das bedeutet wörtlich Lied der Lieder, Superlativ, schönstes Lied, bestes, fantabestes Lied auf dem Planeten, und dem entspricht auch weitgehend der Titel, den der Text in der Septuaginta hat, das heißt Asma Asmaton, Lied der Lieder, ja, und der Vulgata, da heißt es Canticum Canticorum, Lied der Lieder. Nur Luther, der kriegt eine Extrawurst, der hat gesagt, das muss anders heißen, wir nennen es das Hohelied Salomonis, deswegen heißt das bei uns in Deutschland so. Es sind sich eigentlich alle Ausleger darüber einig, dass es sich bei dem Hohelied um eine Sammlung von ursprünglich selbstständigen Liebesliedern geht. Und diese Lieder, die sind sehr, sehr alt. Wir sind da tatsächlich am Anbeginn, ja, überhaupt der Schriftlichkeit. Denn es ist eine große Nähe da zu altägyptischer Lyrik. Und es passt auch alles zusammen, passt auch zu Salomo. Wir liegen also rund 1000 vor Christus. Da sind diese Lieder verfasst worden. Es ist umstritten, ob diese Lieder nach einem übergreifenden Konzept angeordnet worden sind. Es lassen sich hier grundsätzlich drei Auffassungen unterscheiden. Eine Auffassung deutet das Hohelied als eine fortschreitende Geschichte. Eine zweite Auffassung denkt, es handelt sich um ein Drama. Origenes war der Meinung, dass das so ist. Und eine dritte Auffassung sieht das Hohelied als eine rein lose Zusammenfassung von Einzelliedern. Im Hohelied treten wechselweise ein Mann, eine Frau und eine Art Chor auf. Und ich als Literaturwissenschaftler, ich entscheide, dass es sich um ein Liebesdrama handelt. Das kann man so lesen. Ein Liebesdrama zwischen drei Personen. Eine Frau, Sulamit, ein einfacher Hirte. Und dann haben wir noch den König Salomo, der tritt auf im Hohelied als Nebenbuhler. Das Hohelied, das hat sehnsuchtsvolle bis schwärmerische Äußerungen über die menschliche Liebe und Erotik zum Inhalt. Mann und Frau besingen abwechselnd ihre Liebe zueinander. Ein Mann und eine Frau haben Verlangen nach dem jeweils anderen. Wechselseitig preisen sie die Schönheit der geliebten Person. Eine fortschreitende Handlung ist eigentlich nicht auszumachen, vielmehr geht es um das wechselvolle Zusammenspiel von Begehren und Erfüllung, von Trennung und Vereinigung. Und dabei fällt auf, dass die weibliche Sprecherin wesentlich häufiger zu Wort kommt als das männliche Gegenüber. Auch strukturell stehen die Äußerungen der Frau an exponierter Stelle, da das Hohelied mit dem Sehnsuchtslied von Sulamit beginnt und mit der Aufforderung an ihren Geliebten zu ihr zu eilen schließt. So soll also heißen, entgegen allen andersartigen Äußerungen haben wir hier eine weibliche, dominierende Person, ja, die ist auffallend aktiv, stark und handlungsmächtig. Soll also heißen, wir haben es hier mit einem Buch zu tun, wo die Frau eine herausgehobene Stellung hat. Kennzeichnend ist eine mehrdeutige, ausgesprochen bildhafte Sprache. Die Schönheit des Geliebten wird in Metaphern gekleidet besungen. Männer merken, du hast Augen wie Tauben. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. Deine Schläfen sind wie eine Scheibe von Granatapfel. So, und genauso geht das dann weiter. Der Liebesakt wird also tatsächlich umschrieben, ja, als Gang in einen schönen Garten. So, das ist für uns ist das alles exotisch, ja, das gehört in die Sprache und Kultur Israels, Ägyptens und des vorderen Orients hinein. Und dann sagen wir, ja klar, typisch orientalisch, das ist für uns Mitteleuropäer nicht einfach, denn unser Umgang mit Sexualität ist entweder verschämt auf der einen Seite, ich merke ja, wie mir das selber schwerfällt, Imke hat gesagt, naja, ist gut, ich nehme eine Decke mit, da kann ich mich nachher drunter verstecken oder ich laufe gleich nachher schnell weg. Jedenfalls, obszön kann es auf der anderen Seite sein, wenn wir uns im Internet umgucken, das ist ja auch nicht normal. Ja? So, jedenfalls, wir sind ganz und gar verwirrt, wenn wir im Alten Testament diesen Umgang mit Sexualität feststellen, der so ganz anders ist als das, was wir das gewöhnt sind. Und wir sind auch verwirrt über völlig eindeutig zweideutige Bibelstellen. Und wir kurven dann immer darum rum. Beispiel Jesaja 5, das ist das Lied vom Weinberg. In einem Garten wird ein Turm gebaut. Ja, es geht um die menschlichen Geschlechtsorgane, Garten und Turm. Und die Zuhörer, damals die Beduinen, ja, die haben natürlich dann gegrinst, sich schlapp gelacht, voller Aufmerksamkeit das Ganze verfolgt. Bei Jesus genauso. Ja? Nicht zweideutig, nein, eindeutig. Und im Hohelied, da wird nicht über Liebe geredet, sondern da wird Liebe gemacht. Und das ist immer wieder versucht worden, in Bilder umzusetzen, am bekanntesten vielleicht bei Marc Chagall. Salomon, Krone, Sulamit, ja, auch schon erotisch, aber noch zuckersüß. Viel klarer ist ein Bilderzyklus des Expressionisten Egon Schirsch. Der ist erst 2015 wiederentdeckt worden. Er war in der Kunstwelt eine Sensation. Das Hohelied Salomos ist der Titel eines vollständig erhaltenen expressionistischen Bilderzyklus. Der deutsche Maler Egon Schirsch interpretiert darin Texte des Hohenliedes schon vor 100 Jahren. Und das Werk galt über 90 Jahre als verschollen, das wäre beinahe entsorgt worden. 2015 wiederentdeckt, 2020 wieder komplett, nach 100 Jahren, erstmals in Rostock wieder zur Schau gestellt. In den 20er Jahren hatte Schirsch seine experimentierfreudigste Phase. Er hat innerhalb ganz kurzer Zeit einen ganz eigenen Stil entwickelt. Kennzeichnend war die Verwendung der Grundfarben Gelb, Rot und Blau und kräftige Farbigkeit als auch expressiver, dynamische Komposition seiner Arbeiten provoziert regelmäßig heftige Reaktionen. Und das geht uns ja vielleicht auch so. Und wir sagen, Menschenskind, ein biblisches Thema und dann diese Bilder. Schirsch setzt sich mit dem Hohelied auseinander. Als das, was es eben ist. Ein sehnsuchtsvolles, erotisches Liebeslied aus dem Alten Testament. Und Schirsch, der hat sehr sorgfältig recherchiert und arbeitet den Kern des Textes heraus. Bin ich weitergesprungen? Mann und Frau besingen abwechselnd ihre Liebe zueinander in wechselvollem Liebensspiel, ja, Begehren, Erfüllung, Trennung, Vereinigung. Dazu hat Schirsch 50 malerische Blätter geschafft, die sind teilweise ganz fantastisch und in einer Choreografie dargestellt. Man findet das alles im Netz, das wäre jetzt zu viel hier. Naturkraft, Sinnlichkeit, Geist wirken zusammen, die Phänomene von Licht und Schatten, Wärme, Kälte und Natur, vermochte Schirsch auf den Punkt zu bringen. Und noch etwas wird ganz deutlich, die körperliche Liebe ist göttlichen Ursprungs, die Liebe ist eine Flamme des Allmächtigen, so heißt das im Hohenlied. Das Hohelied ist Liebeslyrik. In einem erotischen Wechselgesang wird eine Liebesbeziehung dargestellt. Sexualität wird wertgeschätzt und gepriesen. Aber uns muss natürlich klar sein, mit Advent, mit Jesus, mit Christentum, Weihnachten, hat das Hohelied rein gar nichts zu tun. Einmal Bild aus. Im Hohenlied geht es nicht um den Advent. Und ich lese jetzt mal den Text, Perikopentext zum zweiten Advent, Hohes Lied 2, die Verse 8 bis 13. Schwer zu lesen übrigens, wegen der wechselnden Sprecher, die Frau fängt an. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Einer Gazelle gleicht mein Geliebter oder dem jungen Hirsch. Siehe, da steht er, hinter unserer Mauer, schaut herein durch die Fenster, spät durch die Gitter. Jetzt der Mann. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, sieh doch, dahin ist der Winter, vorbei, vorüber der Regen. Die Blumen sind im Land zu sehen, die Zeit des Singens ist gekommen und das Gurren der Taube hört man in unserem Land. Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! Dieses erotische Lied kann doch als ein Text für den Advent gelesen werden. Wir haben als bibellesende Gemeinde, als Christenheit einen Trick entwickelt. Wir lesen den Text aus geschichtlichen Gründen allegorisch. Allegorie, das ist eine Form indirekter Aussage, bei der eine Sache, ein Ding, eine Person, ein Vorgang als Zeichen einer anderen Sache eingesetzt wird. Verkürzt formuliert, Allegorien sind Glaubensgeschichten. Beispiel Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, das ist ein Schiffbrüchiger. Es handelt sich bei Robinson aber auch allegorisch um den Christenmenschen auf dem Weg zur ewigen Seligkeit. Die Geschichten von Narnia, der Löwe Aslan, steht allegorisch für Jesus. Der Herr der Ringe, Gandalf, ist allegorisch interpretiert Jesus. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, ja, es kommt ein Schiff geladen, da ist gar kein Schiff. Was für ein Schiff? Ja, das ist eine Allegorie auf etwas anderes. Und als Allegorie wird auch das Hohelied gelesen. Und das hat eine uralte Tradition, schon vor 2300 Jahren im Hellenismus hat man gesagt, ja, wir erhöhen dieses Lied allegorisch. Und das ist eine Tendenz, die hält bis heute an. Es war im Judentum lange unklar, ob man dieses Lied überhaupt in die Heilige Schrift mit aufnehmen soll. War einfach eine rasante Sache, merken wir ja. Und man hat dann in der Folge das Lied interpretiert als eine Darstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. So ist es dann in die Heilige Schrift, in das Alte Testament aufgenommen worden. Man hat dann aber zunächst mal eine weltliche und erotische Auslegung dieses Liedes untersagt. So, jetzt ist die weltlich-wörtliche erotische Auslegung, das ist zwar heute nicht mehr verboten, wird aber hinten angestellt. Und gemäß der allegorischen Auslegungsmethode wurde in Antike und Mittelalter im Judentum die erotische Annäherung, von der das Gedicht handelt, als eine Beschreibung der Liebe zwischen Gott und seinem Volk Israel interpretiert. Das haben die Christen konsequent fortgesetzt. Hier wird dann das Verhältnis der Liebenden zur Beschreibung von Christus als Bräutigam und der Kirche als Braut. So, dagegen haben sich später dann Religionsphilosophen wie beispielsweise Franz Rosenzweig gewandt. Er nimmt das Hohelied in Schutz und sagt, nicht obwohl, sondern weil das Hohelied ein echtes, will sagen ein weltliches Liebeslied war, gerade darum war es ein echtes geistliches Lied der Liebe Gottes zum Menschen. Der Mensch liebt, weil und wie Gott liebt. Seine menschliche Seele ist die von Gott erweckte und geliebte Seele. So Rosenzweig. So, im Mittelalter, da hat man das Hohelied sehr häufig verwendet. Das ist uns fremd geworden. Im Mittelalter beispielsweise hat Bernhard von Clairvaux immer wieder darauf gepredigt und dann zum Kreuzzug aufgerufen. Heute spielt das Hohelied in der Predigtpraxis der Großkirchen und der Freikirchen eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Hat jetzt der Advent was mit Liebe zu tun, mit erotischer Liebe, mit Sex? Naja, es scheint wünschenswert, dass es im Advent nicht nur um Vorbereiten und um ungeduldiges Erwarten geht. Es ist wohl erst richtig, wenn auch etwas vom Begehren mit darin steckt. Vielleicht kommt eine andere, eine frische Dynamik in den Advent, wenn er im Spiegel dieses Liebesliedes verstanden wird. Eine große Hoffnung bildet sich heran. Sobald der Erwartete kommt, wird er vieles in ein anderes Licht tauchen, weil er alle Dinge und alle Menschen im Licht ihrer Möglichkeiten erscheinen lässt. Es ist Gott, der draußen steht und herein will. Gott, den es so sehr nach der Nähe zu den Menschen verlangt, dass er selber ein Mensch wird. Noch sagt er nichts, gleich aber wird er locken. Durch die Fenster des dunklen Glaubens sehe ich, dass ich gemeint bin. Er ist gekommen und will, dass ich mitgehe. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! Sieh doch, der Winter ist vorbei, vorüber der Regen, die Blumen sind im Lande zu sehen. Die Zeit des Singens ist gekommen und das Gurren der Taube hört man in unserem Land. Das ist eine Frühlingssituation, die da geschildert wird. Und in jedem Frühling hört die jüdische Gemeinde diese Worte am Passafest. Da wird im Synagogengottesdienst das Hohelied gelesen. Die Lesung zum Fest der Befreiung ist nicht etwa die Geschichte des Auszuges aus Ägypten, sondern es wird dieses Liebeslied benutzt. Das Hohelied singt von der Liebe in ihrer besten Zeit, im Frühling, wenn der Winter endlich vorbei ist. Ein Lied, das die Sehnsucht wecken kann, nach Frühling und nach Liebe. Eine Sehnsucht weit über den Kalender hinaus, nicht nur im Jahr, sondern im Leben. Wie dieses Lied jetzt nun eigentlich zu seinem Platz in der Bibel gekommen ist, das weiß niemand so ganz genau. Es steht ja, wenn man so will, in der Bibel im Themenbereich Gefühle, bei den Psalmen, den Sprüchen und dem Buch des Predigers. Klage, Zweifel und Angst, aber auch Trost und Geborgenheit kommen in diesen Büchern vor und mit dem Hohelied eben auch die Liebe. Menschliche Erfahrungen, alle Höhen und Tiefen des Lebens. Also, der Geliebte ist Christus und die Freundin ist die Kirche, die Gemeinde oder auch die Seele des gläubigen Menschen. Das ist ein Versuch, mit dem Lied der Lieder von Gott zu reden, obwohl Gott darin gar nicht vorkommt. Ein Frühlingslied, ein Lied von der Liebe, ein Lied von Gott. Gott kommt als Geliebter, als junger Mann. Er hat es eilig, zu seiner Freundin zu kommen. So wie es junge Männer immer eilig haben, zu ihren Freundinnen zu kommen. Bei älteren Männern gibt es das auch. Und dann ist dann noch die Tür zwischen den beiden. Da kommt aber schon die Geliebte ihm entgegen und öffnet ihm die Tür und auch ihr Herz. Eine Szene, so alt wie das Leben. Es kommt einer, der will nur zu mir, kommt über alle Berge, zu Fuß, zu Pferd, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, mit dem ersten Auto, kommt und steht vor meiner Tür und will zu mir. Und wenn der Geliebte da ist, dann ist der Winter vorbei, dann ist Frühling. Das ist ganz egal, ob das dann zur Jahreszeit passt. Ist auch egal, ob es gerade der Frühling meines Lebens ist oder der Sommer, Herbst, vielleicht auch der Winter. Denn es kommt einer, der will nur zu mir. Dass Gott Liebe ist, das haben wir oft gehört. Aber Gott als Geliebter, als Liebhaber, der nur zu mir will, der es nicht erwarten kann, bei mir zu sein und der mich ruft, steh auf, meine Schöne, und komm! Ja, Gott ist da. Und ihm können wir vertrauen und wir können immer zu ihm kommen. Er kommt zu uns wie ein Geliebter. Martin Luther hat einen weiteren Satz aus dem Hohelied auf unserem Text auf Gott bezogen. Luther schreibt, unter den Leiden, die uns von ihm scheiden wollen, wie eine Wand, ja wie eine Mauer, steht er verborgen und sieht doch auf mich und verlässt mich nicht, denn Gott steht und ist immer bereit, in Gnaden zu helfen und durch die Fenster des dunklen Glaubens lässt er sich sehen. Gott ist es, der draußen steht und herein will zu mir, nur zu mir. In der Geschichte Gottes mit seinem Volk gibt es viele Episoden, in denen sich Gott wie ein enttäuschter oder eifersüchtiger Liebhaber aufführt. In denen er seinen Menschen nachgeht, immer wieder einen Anfang macht, es gegen alle Vernunft und Erfahrung wieder und wieder mit den Menschen versucht. So ein Liebender ist Gott. Und mit dieser Liebe hat er Israel abgeholt, damals aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Das Hohelied ist also ein Spiegel des Advent. Da ist die Stimme meines Freundes. Diese Stimme ist eine vertraute Stimme, eine Stimme, die uns öffnet und unser Herz weit macht. Durch diese Stimme werden viele positive Gefühle geweckt. Und gerade Wenn man dies auf dem Hintergrund erotischer Liebeslyrik hört, dann breitet sich das Gefühl der Aufgehobenheit aus, der Geborgenheit und der begehrenden Liebe. Ich will diese Stimme ganz nah bei mir wissen, will mich in diese Liebe hineinfallen lassen. Die Stimme des Advent. Gott kommt zu mir. Gott wird Mensch. Er wird Mensch in dem Kind in der Krippe. Er tritt an meine Seite. Er tritt in mein Leben. Gott tritt in mein Schicksal. Er schenkt mir darin seine Liebe. Siehe, er steht hinter dieser Wand und sieht durchs Fenster und strahlt durchs Gitter. Gerade in der bei uns dunklen Adventszeit suchen wir nach Lichtern, die dieses Dunkel durchbrechen. Gott strahlt durch das Gitter. Gottes Licht strahlt hinein in das Dunkel unseres Lebens. Sein Glanz dringt durch das Fenster hindurch in unser Leben hinein. Das ist ein ganz wichtiges Bild für das, was die Adventszeit will. All unsere Erfahrungen, all unsere Fragen und Klagen, unser Leid und unser Tod können dieses Licht nicht aufhalten. Die Geliebte spricht von ihrem Geliebten. Auch von Gott können wir so sprechen. Gott ist doch der, der in Jesus Christus zu uns Menschen kommt, der in einer liebenden Beziehung zu uns Menschen steht. Er kommt zu uns, weil er die innige Gemeinschaft mit uns sucht, weil er mit uns und für uns zusammen sein will. Das ist doch nichts anderes, als dass ein Liebender um uns wirbt und diese Liebesgemeinschaft lebendig gestalten will. Gott sehnt sich in einer Weise nach uns, die offensichtlich nur durch die Sprache der Erotik ausgedrückt werden kann. Siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Die Bilder, die hier gebraucht werden, sie mögen uns fremd sein, aber sie stellen etwas vor Augen, das als Verheißung unseren Glauben stärken kann. Schaut auf den, der da kommt. Er beendet die dunkle, kalte Zeit. Er ist die Wende zum Licht hin, zur Wärme, zur Nähe. Weil dieses Kind geboren ist, haben wir Grund, das Leben als Aufblühendes zu sehen, als Keimendes. Und das auch im Angesicht des Kreuzes. Der Glanz, der durch die Fenster scheint, ist nicht nur das adventlich-weihnachtliche Licht, es ist auch das österliche Licht des Lebens, das durch das Kreuz, durch den Tod hindurch scheint. Steh auf und komm, meine Schöne, komm her. Der Advent wird zum Aufbruch. Das Licht, das bei uns ankommt, setzt uns in Bewegung. Es lässt uns aufstehen, um mit diesem Glanz, mit unserem Gott, das Leben anzugehen, das Leben und die Welt zu lieben. Wir dürfen das Leben lieben, es in seinen vielen Facetten als ein von Gott geschenktes Leben annehmen. Dazu ermutigt dieses wundervolle Liebeslied, das uns heute als Adventstext vor Augen gestellt wird. Nicht jeder von uns wird dies mit der Energie der ersten Liebe tun können. Viele Wände des Lebens sind hoch und dick, die Fenster klein und hoch. Aber vielleicht können wir es halten, wie Hans-Dieter Hüsch es in den Worten eines kleinen Gedichtes zum Ausdruck gebracht hat. Hüsch schreibt, die Frage ist, sollen wir sie lieben, diese Welt? Sollen wir sie lieben? Ich möchte sagen, wir wollen es üben. Amen.